Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen. Ja, wir sind bei der Folge 696 angelangt und ich denke, ich habe ein paar interessante Sachen herausgesucht. Aber zuerst mal möchte ich mich bedanken bei all denen, die auf die letzte Folge wieder so, interessante Meinungen abgegeben haben. Das meine ich nicht negativ, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, sondern die tatsächlich auf die Themen eingegangen sind. Ja, ich weiß, viele dieser Themen, die ich anspreche, sind nicht überall zu hören. Deswegen hänge ich ja auch, wenn irgendwie möglich, die Links direkt dahinter, damit man sich selbst noch ein bisschen tiefer in die Thematik einlesen kann. Auch heute mache ich das wieder so und habe aber gleich am Anfang eine Bitte. Ich werde immer wieder gefragt, warum es den Shop nicht mehr gibt. Nun, Thomas Ritter hat ihn ja sehr, sehr lange betrieben und zuletzt hat er sich wirtschaftlich nicht mehr gelohnt, sondern da hat er Geld zugelegt und deswegen war es normal und vernünftig, dass er den Shop eingestellt hat. Ich selbst habe lange darüber nachgedacht, ob ich ihn selbst weiterführen kann, aber dazu müsste ich ein Gewerbe anmelden. Wenn ich also nur den kleinsten Kram verkaufe, muss ich ein Gewerbe anmelden, muss was beim Finanzamt und muss was weiß ich was. Und das ist mir alles zu viel und zu umständlich. Genauso, ich muss die ganzen rechtlichen Dinge erfüllen, Widerrufsrecht und alles, was da so ist und Versand organisieren, kann ich nicht mehr leisten. Ich bin ja froh, dass ich es überhaupt noch hinbekomme, Audiocast und Video zu machen. Und jetzt noch so ein Gewerbe zusätzlich, das geht nicht. Also habe ich diese Idee weit weggeschoben. Jetzt hat sich aber jemand bei mir gemeldet, der Interesse daran zeigt, einen Computerclub 2 Shop zu betreiben. Er hat schon einen Shop, der allerdings in eine ganz andere Richtung geht. Und im Internet sieht es auch ganz gut und ganz interessant aus. Aber wenn ich jemanden nicht kenne, ist das natürlich immer ein bisschen schwierig. Denn er muss ja gewisse Daten haben und wir müssen absprechen, welche Artikel in den Shop kommen. Denn da will ich nicht so die freie Wahl lassen, dass er da was weiß ich Kondome verkauft mit CC2 drauf oder so. Da möchte ich schon ein bisschen etwas Seriöses haben. So, und da ich diesen Mann nicht kenne, wollte ich im Grunde genommen mal so ein bisschen Wissen über seinen Leumund und über seine Bonität. Nicht, dass wir da, der verlangt nämlich von mir auch, dass ich mich finanziell beteilige daran. Mal gucken, was ist denn das für einer. Und deswegen meine Bitte. Ich selbst habe kein Gewerbe mehr. Es ist ja alles abgemeldet. Bin auch bei keiner Auskunftei mehr angemeldet als Kunde. Wenn jemand die Möglichkeit sieht, einmal eine Auskunft über diese Person einzuholen und sie mir zu geben, nur für mich, nicht für irgendwelche Veröffentlichungen oder sonst was, sondern nur, dass ich das mal durchlesen kann und dann entscheiden kann, okay, mit dem mache ich einen Job oder mit dem mache ich den Job nicht. Dann würde ich mich riesig freuen. Natürlich gegen Kostenerstattung ist überhaupt kein Thema. Würde mich riesig freuen, wenn jemand mir schreiben würde, dass ich ihm dann den Name, Anschrift, Geburtsdatum und das, was er braucht, um die Auskunft einzuholen, wenn er das für mich tun könnte. Also wenn jemand tatsächlich mit solchen Sachen tagtäglich zu tun hat und bei Auskunftsteilen ein Konto hat und gemeldet hat und bereit wäre, mir in diesem einen Fall zu helfen, würde ich mich riesig freuen. info@wolfgangrudolf.de und dann unter dem Betreff Auskunft Da bin ich zu erreichen. Wolfgang Rudolf zusammengeschrieben und Rudolf mit PH am Ende, damit das auch bei mir ankommt. Also info@wolfgangrudolf.de und als Betreff Auskunft, dann melde ich mich und gebe die Daten raus, von über wen ich wissen möchte, ob das ein richtiger Partner wäre für einen CC2-Shop. So, das war eigentlich der Vorspruch und der war lang genug und das ist meine Bitte. Und jetzt hoffe ich, dass sich jemand findet, der mir meinen Wunsch erfüllen kann. Also es geht wirklich nur darum, für mich selbst, nicht für irgendjemanden und nicht zur Weitergabe und nicht zu was weiß ich was, sondern nur für mich selbst, um entscheiden zu können, ob das der richtige Partner für einen neuen Shop wäre. Ja, das erste Thema, da haben wir schon wiederholt drüber gesprochen, über LIGO, L-I-G-O. Und das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Am 17. Juni wurde aus dem Weißen Haus, das ist da, wo dieser merkwürdige Präsident haust, deswegen Haus, bekannt gegeben, dass das Budget der National Science Foundation für das Laser Interferometer Gravitationswellenobservatorium LIGO um fast 40% gekürzt werden soll. Damit müsste dann voraussichtlich eine der beiden, man kann schon sagen, ikonischen 4 Kilometer Interferometer in Hanford oder in Livingston schließen. Beide können nicht mehr weiter betrieben werden. Der Direktor, das ist der David Reitze, der nennt diesen Vorschlag existenzbedrohend. Sein Kollege Joseph Jaime, der sitzt in Louisiana in der State University, der fürchtet, dass jahrelang Verluste an Expertise die Folge sein könnten. Die Maya Fischbach, das ist eine Astrophysikerin von der University of Toronto, die warnt, dass die Lokalisierungsgenauigkeit künftiger Signale halbiert würde. Vielleicht sollte ich jetzt nochmal darüber sprechen, worum es sich dabei eigentlich handelt bei diesem LIGO. Der Mensch will ja nun viel wissen, auch über das Universum. Und das ist ja auch gut so. Wir wissen ja nur einen Bruchteil dessen, was es überhaupt gibt, was wir in unserer selbstgefassten Realität eigentlich haben. Wir wissen über Raum und Zeit eigentlich zu wenig. Allerdings versuchen wir natürlich auch von der Erde aus in riesen Entfernungen irgendwelche Dinge, die da passieren, bei uns zu erkennen und zu interpretieren. So, und LIGO ist ein so ein Ding. Wenn ich also wissen würde, ob da irgendwo ein Neutronenstern explodiert oder eine Supernova entstanden ist, dann kann ich das von hier aus beobachten, aber ich kann es natürlich in einer Entfernung, wo ich es nicht mehr sehen kann, nicht mehr so richtig beobachten. Allerdings, diese Ereignisse lösen generell und prinzipiell Verzerrungen im Raum-Zeitgefüge aus. Wenn man sich vorstellt, dass die Raumzeit so ungefähr aussieht wie eine Wasseroberfläche von einem See, der ganz still ist. Wenn man da einen Stein reinfallen lässt, dann entstehen Wellen, die sich kreisförmig ausbreiten. Und genau so passiert es auch hier, wenn irgendwo zum Beispiel ein Neutronenstern explodiert, ein schwarzes Loch entsteht oder kollabiert oder so etwas, dann entsteht ebenfalls so eine Welle, allerdings nicht als Oberfläche, sondern natürlich im Raum, also dreidimensional. So, wie kann man aber diese Raumzeitverzerrungen, die es sind, die minimal sind, messen? Macht man ganz geschickt. Man baut sehr, sehr lange Messstrecken eigentlich Gebäude, Tunnel, können auch Röhren sein, die unglaublich gerade sind und schwingungsarm aufgebaut sind, dort auch hingebaut werden, wo nicht eine Autobahn oder ein Flughafen ist, wo laufend die Erde erschüttert wird, mehr oder weniger. So, und dann baut man zwei Messstrecken im rechten Winkel zueinander. Also eine zum Beispiel nach Norden und die andere nach Westen. Da, wo beide ausgehen, setzt man einen Laser hin mit einer bestimmten Wellenlänge und splittet dieses Lasersignal auf in zwei Richtungen. So, und dann schickt man das auf diese 4 Kilometer lange Strecke. Am Ende wird es von einem Spiegel reflektiert, das Signal, und kommt zurück. Und das wird mit beiden gemacht. So, da die beiden aus der gleichen Quelle sind, haben sie die gleiche Phasenlage, alles gut. Müssten sich im Grunde genommen dann am Ende, wenn sie überlagert werden, auslöschen. Wenn sie also reflektiert werden, zurückkommen quasi zur Quelle. Wenn aber jetzt so eine Raumzeitwelle kommt, dann wird in einer Richtung, nämlich aus der Richtung, wo sie herkommt, wo der Ursprung ist, wo der Vorgang, wo dieses Ereignis ist, der Raum wellenförmig abebben dann gestaucht und gedehnt. In der anderen Richtung nicht. Denn aus der Richtung kommen keine Wellen. Und das heißt also, man kann dann bei der Überlagerung eine Phasenverschiebung erkennen und kann damit die Richtung errechnen, aus der dieses Signal kommt, wo der Ursprung dieses Ereignisses ist. So, jetzt hat man natürlich nur eine Richtung, aber im Raum reicht mir eine Richtung nicht aus. Ich muss also mehrere Richtungen haben, also brauche ich mehrere dieser Messvorrichtungen. Und dann kann ich möglichst auch noch weit entfernt, auf anderen Kontinenten zum Beispiel, und dann kann ich relativ genau bestimmen, errechnen, wo der Ursprung dieses Signals liegt. Jetzt will ich nicht darüber sprechen, was man damit macht und welche Erkenntnis man daraus ziehen kann. Ich wollte es nur mal kurz erklären, worum es dabei geht. Es ist ein hochwissenschaftliches Projekt und es ist sehr wichtig für unser Verständnis, für unsere grundlegende Forschung, die wir betreiben müssen, um zu kapieren, was passiert eigentlich um uns herum. Bis zum November laufen jetzt noch aktuelle Beobachtungskampagnen und man hat schon über 200 dieser Gravitationswellen registriert, also Ereignisse. Jede einzelne Messung profitiert von der dreifachen Konzidenz der Standorte. Wir haben 3 Raumrichtungen und wir haben 3 Empfänger und können dann relativ genau sagen, von wo kommt das Signal her. Sollte eine dieser Messeinrichtungen dann fehlen, dann wäre eine ganze Klasse astrophysikalischer Quellen von verschmelzenden Neutronensternen bis hin zu Supernovae im Milchstraßenhalo kaum mehr identifizierbar. Neben der Forschung träfe dies natürlich eine solche Schließung auch sehr, sehr viele Unternehmen, die hier mitarbeiten, zuarbeiten. Jährlich werden 10.000 von Schülern mit diesen Ergebnissen und mit diesen Einrichtungen vertraut gemacht, um ihnen zu zeigen, was man eigentlich an Forschung alles betreibt, um letztendlich so ein klein wenig mehr hinter die Geheimnisse des Universums zu kommen. So, im Moment ist noch nicht das letzte Wort darüber gesprochen, dass die Kürzung tatsächlich jetzt passiert. Es gibt in den USA ein überparteiliches Bündnis von Abgeordneten, die haben bereits eine Anhörung angekündigt. Die wollen in den kommenden Wochen entscheiden, ob die leisesten Echos des Universums weiterhin auf 2 Kontinenten zu hören sein werden oder ob diese Forschung, eine wichtige Forschung für uns, kaputt getrampelt wird. Elon Musk, braucht man nicht viel dazu zu sagen. Das ist der Hampelmann, der hinter Trump bei den Wahlen rumgesprungen ist. der früher auch schon bekifft Interviews gegeben hat und ähnliche merkwürdige Sachen macht. Also der Tesla-Mensch, um es mal so zu sagen, dessen Taxis nach wie vor nicht funktionieren und blöde Sachen machen, Vollbremsungen machen, wo nichts ist und weil die KI da drin spinnt. Ja, aber darum geht es jetzt im Moment gar nicht. Der hat ja auch noch SpaceX, mit dem er letztendlich sein eigengesetztes Ziel, den Mars zu erreichen, vorantreiben will. Aber es sind ja auch noch andere Dinge da. Vorher muss ja auf dem Mond noch einiges gemacht werden. Und die NASA, wissen wir, die hat ja im Moment keine Möglichkeit, zum Beispiel in die Raumstation zu kommen. Auch da ist Musk mit seinem SpaceX dabei. Und die forschen also und probieren und suchen nach einer Transportmöglichkeit. Jetzt ist vor, ich glaube 2 Wochen war es, wenige Minuten vor einem geplanten staatlichen Triebwerkstest am Messeteststand bei Starbase zerfetzte ein, naja, offenbar versagendes Stickstoff, so ein COPV-Tank, die obere Stufe. Wenn man sich die Bilder der Überwachungskameras ansieht, wie sich flüssig Methan und Sauerstoff entzündeten und eine riesige Feuerwolke erzeugten, da kann einem eigentlich nur Angst und Bange werden, dass man mit solchen explosiven Sachen dann künftig irgendwo in den Weltraum fliegen soll. SpaceX hat bestätigt, dass niemand verletzt wurde. Das ist ja das Gute daran. Die Schäden an dem Teststand, die konnten sie noch gar nicht abschätzen. Die müssen erst noch genauer bewertet werden. Elon Musk hat ziemlich lakonisch getwittert, neuartiges Versagen, wir lernen daraus. Kann sich jeder selbst ein Bild draus machen, warum man also solche merkwürdige Meldungen abgibt. Das Unglück hat sich leider zu einem ziemlich heiklen Zeitpunkt ereignet. Die US-Luftfahrtbehörde FAA hatte bereits Notams, also Mitteilungen herausgegeben, dass ein möglicher 10. Starship-Flug am 29. Juni stattfinden soll. Also das ist jetzt schon vorbei, aber die Meldung ist ja auch schon ein bisschen älter. Jetzt ist der Fahrplan unklar. Während NASA-Verantwortliche ziemlich nervös auf das Artemis-Mondlandemodul warten, das auf der gleichen Technik basiert. André Murray ist der leitende Ingenieur für Bodensysteme. Der sieht den Vorfall als Erinnerung an die Komplexität kryogener Großraketen. Seit Jahresbeginn hatten schon 3 Oberstufen bei Flugversuchen spektakulär versagt, obwohl Boostertests zunehmend stabiler verliefen. Die Explosion wirft allerdings neue Fragen auf nach Designredundanz, Inspektionsroutinen und dem engen Starttakt, mit dem SpaceX in diesem Jahr bereits 80 Falcon 9 Missionen absolvierte. Ob das Unternehmen seinen Zeitplan 25 Starship-Starts bis Ende 2025 jetzt noch halten kann, ist zweifelhaft. Das hängt natürlich von der Fehleranalyse ab und die ist nicht einfach, denn der Kram, der kaputt ist, da ist nicht mehr viel dran zu analysieren. Für die Raumfahrtbranche ist der Vorfall, ja, ich denke mal, eine Mahnung und eine Motivation zugleich. Denn wer den Mars erreichen will, der darf sich von solchen Rückschlägen nicht aufhalten lassen, muss aber jedes Ventil, jede Dichtung, jeden Datenpunkt doppelt prüfen. Denn irgendwann sollen ja Menschen da mit transportiert werden. Die gesamte Technik ist also so komplex und so ineinander verschränkt, dass es kaum möglich ist, von vornherein jeden Fehler 100% auszuschließen und jede Schwachstelle zu erkennen. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall will Musk weitermachen und die Amis wollen ja auch auf dem Mond und von da aus dann zum Mars. Denn auf dem Mond hätte man es viel leichter zu starten. Man könnte auf dem Mond Treibstoff erzeugen. Man könnte auf dem Mond mit wesentlich geringerem Aufwand die Rakete mit der gesamten Nutzlast mit den gesamten mitfliegenden Personen Richtung Mars losschicken. Etwas, was viele von uns angeht, ein Impfstoff. Ein Impfstoff gegen die saisonale Grippe, der bewährte Produkte deutlich übertrifft, wurde jetzt gemeldet. Moderna hat am 30. Juni Phase 3 Ergebnisse zu mRNA 1010 mit 26,6% besserer Wirksamkeit als ein GSKs Vergleichspräparat gemeldet. Die placebo-kontrollierte Studie umfasst 40.805 Erwachsene ab 50 Jahren in 27 Ländern. Die Studienleiterin Jacqueline Miller von Moderna betonte die 27,4% höhere Wirksamkeit bei über 65-Jährigen, der wichtigsten Risikogruppe, gehöre ich auch dazu. Die randomisierte Doppelblindenmethodik erfasste laborbestätigte Influenza-Fälle durch PCR mit einem relativen Risiko von 0,734. mRNA 1010 alle primären Endpunkte. Reaktogenitätsprofile zeigen typisch für mRNA mehr lokale Schmerzen, aber keine schwerwiegenden Sicherheitsprobleme. Für Moderna steht der Kandidat also exemplarisch für die Pipeline-Diversifikation nach dem Covid-Boom. Die Firma strebt noch in diesem Jahr die FDA-Zulassung an und arbeitet parallel an mRNA 1083, einem kombinierten Grippe-Covid-Vakzin. Unabhängige Experten wie Anke Hennecke von der Charité in Berlin werten die Daten als wichtige Meilensteine zur jährlichen Aktualisierung in Rekordzeit. Wir wissen ja, dass wir jedes Jahr neue Impfstoffe benötigen, die angepasst sind an die neuen Stämme. Bei diesem mRNA 1010 könnten zukünftige Impfstoffstarten deutlich besser mit zirkulierenden Stämmen übereinstimmen. Kritisch bleibt allerdings die öffentliche Akzeptanz, insbesondere in den USA nach der Ernennung von Robert F. Kennedy Jr. zum US-Gesundheitsminister. Die Impfskepsis wurde durch ihn jetzt neu entfacht und man weiß nicht, wie das in den USA weitergeht. Trotzdem sehen die Analysten von Bernstein zum Beispiel die Markteinführung 2026 als wahrscheinlich an und schätzen ein riesiges Umsatzpotenzial von 5 bis 7 Milliarden US-Dollar jährlich. Also wir sehen auch hier, auch da ist wieder KI-Unterstützung als Werkzeug bei dieser Entwicklung dabei. Und wir sehen, da hat sich einiges getan. Denn wenn man sich überlegt, dass es nur noch ein paar Wochen dauert, um den Impfstoff umzuprogrammieren, neu anzupassen an neue Stämme, die auftauchen und damit wieder ein hochwirksames Vakzin zu haben, welches deutlich besser ist als das, was man bisher hatte. In der Medizin tut sich also genauso viel wie in der Technik und es ist gut so, vor allen Dingen für die über 65-Jährigen. Auf der Computex hat Nvidia am 11. Juni angekündigt, DGX Spark und DGX Station Workstations zu liefern, und zwar noch in diesem Monat, die im Bereich von Petaflop-Leistung sind. Ein genauer Blick darauf hat jetzt mal gezeigt, mit dem Grace Blackwell Superchip GB10 bzw. dem GB300 liefern die Desktop-Systeme bis zu 1 bzw. beim 300 20 Petaflops Tensor-Performance und bis zu 734 GB gemeinsame HBM-Speicher. Der CEO Jensen Huang bezeichnet die Geräte als Direkterben der DGX-1, die Entwicklern den Weg vom Prototyp zur Cloud vereinfachen sollen. Partner wie Michael Dell, von Dell Technologies und Enrico Lores von HP Inc., die sehen darin einen neuen Standard für lokale Modelliterationen. Dank Multi-Instanz-GPU lässt sich jedes System in bis zu 7 unabhängige Partitionen teilen. Das Betriebssystem entspricht der Server-DGX-Software und beinhaltet vorinstallierte Frameworks wie PyTorch, Rapids und NIM Microservice. Erste Auslieferung, hatte ich schon gesagt, die sollen noch in diesem Monat beginnen. Und die Preisangaben liegen, ja, je nach OEM, bei 28.000 bis über 100.000 Dollar für die Station mit der GP300. Ja, ganz schön. Forscher am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt planen aber bereits, Klimamodelle auf DGX-Sparklustern zu testen, um Serverkosten zu senken. Allerdings gibt es auch Kritiker, die den Energieverbrauch im Blick haben und Energieverbrauch und Kühlung anmahnen. NVIDIA verweist aber dabei auf die gegenüber vergleichbaren CPU-Systemen fünffach höhere Energieeffizienz. Der Schritt deutet eine Zukunft an, in der Hochleistungs-KI nicht mehr nur in Rechenzentren, sondern auf jedem Labortisch stehen könnte, mit neuen Chancen für vertrauliche Daten, dezentrale Modelle. Auch hier ein Riesenschritt. Es tut sich überall im Bereich der Technik etwas. Ich sagte, überall tut sich was, auch bei Akkus. Da habe ich ja nur oft genug schon Ergebnisse hier besprochen. Es gibt mal wieder ein neues Kathodenmaterial aus Chlorbromhaliden. Es verspricht günstiger und langlebigere Festkörperbatterien. Der Jamin Fu, Changhong Wang und Xuliang San, die sind von der Western University Kanada, die haben am 25. Juni in Nature einen Artikel veröffentlicht und haben etwas präsentiert, was ja sehr interessant aussieht. All-in-One-Halidin-Komplex. Der Clou des Materials, der liegt in einer integrierten Leistungsstruktur, die sowohl Ionen wie auch Elektronentunnel bildet. Im Labortest erreichten Knopfzellen 280 Wattstunden pro Kilogramm Energiedichte bei 0,5 C und behielten nach 1000 Zyklen noch 89% ihrer Ursprungskapazität. Die Synthese erfordert nur 600 Grad Celsius und es läuft mit günstigen Ausgangsstoffen wie AlCl3, was die Kosten um 40% gegenüber Sulfidelektrolyten senken würde. Postmortem-TEM-Aufnahmen zeigen eine homogene Grenzflächenbildung ohne Dendriten. San hat betont, dass das Material für Gigafactory-Kompatibilität entwickelt wurde. Eine Kooperation mit CATL evaluiert bereits 20 Amperestunden Potsch-Prototypen. Kritisch bleibt die Luftfeuchtigkeitsempfindlichkeit während der Elektrodenbeschichtung, die mit Roll-to-Roll-Beschichten in Trockenräumen gelöst werden muss. Für Hersteller von stationären Speichern könnte die Chemie dank niedriger Brandlast attraktiv werden. Analystin Elena Keller von Bloomberg NEF, die sieht einen ernsthaften Lithium-Eisenphosphat-Konkurrenten und meint, dass es bemerkenswert ist, dass das Team alle Rohdaten in einem offenen Repository bereitstellt, um Reproduzierbarkeit zu fördern. Ein Trend, der nach Benchmark-Skandalen 2024 an Fahrt aufnimmt. Ja, auch hier, Akkus sind in der Entwicklung immer noch relativ am Anfang. Es gibt ja einige ernstzunehmende Leute in dieser Branche, die sagen, wir werden unsere Akkus innerhalb der nächsten 10 Jahre auf ein Zehnfaches der jetzigen Kapazität in Bezug auf Volumen und Gewicht bringen können. So, jetzt dürft ihr alle wieder rausgehen, euch die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Naja, so wie ich das Wetter sehe, heute Abend nicht, aber nachts scheint ja auch die Sonne relativ selten. Aber so ab Mittwoch, Donnerstag wird es dann wieder schön. Ich möchte nochmal daran erinnern, wenn jemand die Möglichkeit hat, mir eine Auskunft zu beschaffen für einen potenziellen neuen Betreiber des CC2-Shops, würde ich mich sehr freuen. info@wolfgangrudolf.de und ich melde mich dann unverzüglich. Das soll es für heute gewesen sein. Für alle, die noch nicht im Urlaub waren, freut euch, macht schönen Urlaub. Für alle, die im Urlaub sind, genießt die letzten Tage. Und für alle, die schon da waren, naja, es gibt auch bei uns hier in der Gegend schöne Ecken. Man kann mal an Rhein fahren, an die Mosel fahren, man kann mal eine Wanderung machen und sonstige Sachen. Man muss nicht weit wegfahren. Also möchte ich mich auch hier an dieser Stelle nochmal bedanken für die Spender, die uns helfen, dass wir unsere Videos in der Hauptsache finanzieren können. Denn auf Google ist nur insoweit Verlass, dass sie sich selbst immer reicher rechnen, aber die eigentlichen Content-Produzenten kriegen immer weniger. Ich merke es in jedem Monat, es geht jeden Monat weiter runter. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Und in einem Monat komme ich wieder. Ich habe noch so viele Themen, ich könnte noch so viel sagen, aber ich muss ja auch noch geschnitten werden. Also, mach's gut, bis bald mal und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.